Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fupalava. Mein Name ist Markus Becker und unser heutiger Gast ist in doppelter Hinsicht wirklich interessant. Ich spreche nämlich mit Günther Mabanza, Spieler des Oberligisten Sportfreunde Baumberg. Günther, danke, dass du hier dabei bist.
Vielen Dank, hier rein zu dürfen.
Genau, nämlich Günther arbeitet und auch gleichzeitig für ein Start-up. Unternehmenssitz ist übrigens in Düsseldorf-Hilden. Und das hat eine Petition gegen den VAR gestartet, also auf jeden Fall genügend Gesprächsstoff für heute. Wir sprechen nämlich von fußballclips.de, das ist das Startup, deinem Arbeitgeber dementsprechend, Günther. Und vielleicht beginnen wir einfach erstmal damit, was ihr so auf eurer Website dementsprechend anbietet und was deine Aufgabe dort ist.
Ja, genau. Fußballclips heißt unsere Website bzw. unser Portal. Die Firma heißt Map Media. Ich bin dort als Teamleiter angestellt und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr da. Unser Portal ist ein Fußballportal für jeden, der Fußball liebt. Also jeder, der Fußball verrückt ist, fühlt sich, glaube ich, auf unserer Plattform wohl. Unsere Plattform ist modular aufgebaut. Wir haben viele verschiedene Widgets, mit denen du dann verschiedene Bereiche des Fußballs erblicken kannst. Also wir haben beispielsweise einen Countdown, wo du selbst schauen kannst, wann dein Verein das nächste Mal spielt, gegen welchen Gegner. Und das ist dann zeitlich aufgebaut, dass du dann sehen kannst, okay, mein Verein spielt morgen und das könntest du rein theoretisch dir auf dein Dashboard individuell anpassen. Also wir haben das so aufgebaut, dass jeder User, der auf unsere Plattform kommt, sich ein eigenes Dashboard aufbauen kann und dementsprechend dann verschiedene Widgets auf sein Dashboard drauflegen kann.
Also du hast gesagt, du bist Leiter. Wie viele Mitarbeiter hast du? Was ist deine genaue Aufgabe? Was ist sozusagen dein Alltag bei fußballclips.de?
Mein Alltag ist, wir sind halt eine kleine Firma, deswegen wir haben ungefähr 10 Mitarbeiter. Davon 5 feste Mitarbeiter. Wir arbeiten viel mit Freelancern. Und da ist natürlich die Aufgabe, das alles so ein bisschen zu koordinieren, dass man mit vielen verschiedenen Leuten spricht und die Aufgaben verteilt und schaut, dass die Aufgaben auch erfüllt werden. Also mir macht es auf jeden Fall mega viel Spaß, weil ich liebe es, mit Leuten zu kommunizieren und mit einem Team auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und als Teamleiter hat man dann natürlich die Aufgabe, dass man das Team zusammenführt, dass man schaut, dass alle Aufgaben rechtzeitig erfüllt werden und dass das Team zusammen funktioniert. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dort zu sein und sehr glücklich, auch diese Aufgabe zu übernehmen zu dürfen.
Seid ihr alle im Homeoffice oder wie funktioniert das?
Wir sind überwiegend im Homeoffice vertreten. Jetzt grundsätzlich ist es so, dass wir 4 bis 5 Mann im Büro sind, aber wir arbeiten ja viel mit Freelancern und diese Freelancer sind überwiegend remote unterwegs.
Dann kommen wir vielleicht mal zum eigentlichen Thema des Ganzen kommen, und zwar zu der Petition gegen den VAR. Ich glaube, viele Fans haben da gemischte Meinungen dem gegenüber, ne? Also ursprünglich hatte man ja gemeint, es sollte den Fußball fairer machen, aber jetzt, nachdem man ein paar Jahre den VAR dementsprechend erlebt hat, sind dann ein paar Leute oder einige Fans nicht mehr so positiv gestimmt. Erstmal, was ist deine Meinung gegenüber dem VAR? Was denkst du und was hast du oder was schaust du? Du bist ja auch Fan, ne? Auch als Oberligaspieler bist du mit Sicherheit Fan der Bundesliga und des hochklassigen Fußballs. Was ist deine Meinung und wie hast du den VAR in den letzten Jahren erlebt?
Also meine Meinung zum VAR ist eigentlich ganz klar. Also ich finde, dass der VAR an sich die Idee richtig gut ist, aber bei der Umsetzung sehr, sehr viele Fehler gemacht wurden. Also es fehlt vor allem die Transparenz dem Zuschauer gegenüber. Viele Zuschauer haben halt das Gefühl, dass die Wartezeit sehr, sehr lange ist und man gar nicht weiß, was überhaupt gecheckt wurde und was dann am Ende das Ergebnis ist. Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel einwerfen kann, jetzt bei der EM das Spiel gegen Spanien, Deutschland, das war ja eine ganz, ganz große Thematik und das hat, glaube ich, so den größten Faktor vom VAR gezeigt. Also man weiß nicht, wann er eingreift und ob er wirklich eingegriffen hat, weil in diesem Fall war es nämlich ganz klar, dass der Ball die Hand berührt hat und dass man gesehen hat, ja, dass er eine Entscheidung ist, die auf jeden Fall überprüft werden sollte. In diesem Moment wurde sie nicht wirklich überprüft. Das Spiel wurde einfach fortgesetzt. Im Nachhinein wurde gesagt, dass das gegenüber vom Schiedsrichter und seinen VAR-Leuten besprochen wurde, die Situation. Aber der Schiri jetzt nicht gesehen hat, dass er einen Straf wahres Handspiel vorlag. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil am Ende haben wir ja natürlich gesehen alle und auch die Mitteilung bekommen, dass der VAR hätte eingreifen müssen, dass da ein Fehler vorlag. Und genau, das ist so das große Problem. Also der Zuschauer weiß nie wirklich, ob der VAR jetzt eingegriffen hat oder nicht eingegriffen hat. Und das nimmt so ein bisschen die Spannung vom ganzen Spiel weg. Man verfällt dann so ein bisschen in einem Wartezustand und weiß nicht so recht, ob der VAR jetzt eingegriffen hat oder nicht, ob das alles so richtig war. Und wenn da zumindest ein bisschen mehr Transparenz dem Zuschauer gegenüber wäre, könnte man das alles so ein bisschen besser nachvollziehen und würde auch nicht so gegensätzlich sein. Aber ich glaube, das ist so mit der größte Punkt, den man benennen kann. Dazu gab es auch in der Liga sehr, sehr viele Situationen, in denen der VAR eingegriffen hat und im Nachhinein man gesehen hat, dass ja da trotzdem keine Hilfestellung war, sondern das alles nur so ein bisschen verschlimmert hat. Wenn ich jetzt an die Situation denke von Maxi Arnold und Carazor, wo man gesehen hat, dass das ein Foulspiel war, aber das anders gewertet wurde und da eigentlich der VAR hätte eingreifen können und die Situation dann im Nachgang ja nochmal anpassen können. Dass zum Beispiel jetzt nicht der Carazor vom Platz fliegt, sondern eigentlich eher der Maxi Arnold, der auch gelb vorbelastet war. Also man sieht immer mal wieder, dass der VAR da noch Probleme hat, sich da wirklich.
Richtig einzubinden, ne? Oder richtig
Genau.
einzufinden. Genau. Du hattest jetzt davon gesprochen, dass du die Umsetzung des VAR, dass dir die nicht besonders gefällt, aber die Idee an sich findest du gar nicht so schlecht. In eurer Petition möchtet ihr aber eine Abschaffung des VARs. Wie kommt es denn dazu
Genau.
dann dementsprechend?
Genau. Wir wollen eine Abschaffung des VAR, weil wir wirklich der Meinung sind, dass es ohne den VAR schon ja, viel besser war und dass man dann auch gar nicht diese Diskussion hat, weil der Fußball ist halt eine emotionale Sache und man möchte immer wieder, dass ja, der Schiri darf auch Fehler machen, die werden auch kritisiert. Aber das macht das alles so ein bisschen menschlich. Wenn wir den VAR haben, haben wir die Erwartung, dass dann diese Fehler auch nicht mehr passieren. Und wir haben trotzdem immer wieder gesehen, dass trotz des VARs sehr, sehr viele Fehler da sind, die eigentlich durch den VAR hätten eliminiert werden sollen oder müssen, aber dementsprechend nicht, was nicht passiert ist, weshalb wir dann den VAR in Frage stellen, weil es hat halt sehr, sehr viele Aspekte, die den Fußball dann so ein bisschen, ja, daneben stellen, vor allen Dingen die Wartezeit im Stadion, das Ungewisse und das sind halt einige Faktoren, die uns sagen, dass der VAR eigentlich so ein bisschen fehl am Platz ist, so wie er jetzt ist. Natürlich, wenn da so eine Reform wäre, würde ich mal sagen, und da ein paar Verbesserungen wären, dass das alles so ein bisschen eindeutiger wäre und auch dem Zuschauer ein bisschen transparenter. Dann könnte man auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, dass der VAR einen Platz im Fußball hat. Aber so wie er jetzt gerade funktioniert, haben wir das Gefühl, dass es mehr Probleme macht, als Lösungen bietet.
Mich interessiert, wie ihr dazu kommt, eure Plattform dazu zu nutzen, so eine Petition zu starten. Denn eine direkte Korrelation oder einen direkten Zusammenhang gibt es ja eigentlich nicht zwischen Fußballclips.de und dem VAR. Was versprecht ihr euch dann dementsprechend davon? Ab wann wäre die Petition aus eurer Sicht sozusagen ein Erfolg? Habt ihr da irgendwie konkrete Zahlen, Ziele? Was nehmt ihr euch damit vor?
Unser Ziel ist es natürlich, so viele Fans wie möglich zu erreichen, weil wir sind Fußballer und kommen alle aus demselben Kosmos. Und wir glauben halt, dass wirklich viele Fußballer, vor allen Dingen die Fans, verstehen, was wir aussagen möchten und welches Problem wir mit dem VAR haben. Man sieht das immer wieder, wenn solche Situationen passieren, extreme Situationen wie jetzt bei der EM, wo auch gefordert wurde, dass das Spiel wiederholt werden soll. Und auch viele Stimmen groß wurden, dass der VAR ja dort sehr viele Fehler hat und auch in der Vergangenheit schon Fehler gemacht hat. Und ja, genau deshalb glauben wir halt, dass wir wirklich viele Fans erreichen können. Wir wollen unsere Stimme nutzen, um halt verschiedene Fanlager auch miteinander zu vereinen. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass Mönchengladbach auch eine Petition gestartet hat, wo sie gesagt haben, sie wollen den VAR nicht. Und wir haben halt gesehen, dass das Problem ist, dass viele Vereine oder ja, viele Fußballfans nur in dem Moment ihre eigene Situation so gesehen beleuchten. Und ich glaube, jeder Verein hat irgendwann mal einen Moment, wo er sagt, hey, der VAR gehört einfach gerade hier nicht hin, weil er uns benachteiligt. Und es reicht nicht, dass immer nur eine Situation beleuchtet wird, sondern man sollte das große Ganze sehen. Und wir glauben halt, dass wir viele verschiedene Fanlager und generell jeden Fußballfan, der der Meinung ist, dass der VAR fehl am Platz ist, zusammenführen können, damit wir dafür sorgen, dass der VAR abgeschafft wird. Zumindest, dass sie ja, dass die Wortführer beim VAR sich mehr Gedanken darüber machen, wie man den VAR besser einsetzen könnte und den Austausch auch mit den Fans suchen, also was man verbessern kann, damit der VAR auch in den Augen der Fans wieder eine große Relevanz hat und auch positiv, ja, beleuchtet wird.
Habt ihr konkrete Zahlen dazu schon? Also wie viele Unterschriften beispielsweise ihr schon bei der Petition habt? Oder gab es beispielsweise schon Feedback von irgendwelchen offiziellen Stellen, sei es vielleicht sogar der DFB?
Bislang haben wir jetzt noch kein großartiges Feedback vom großen Stellen wie DFB bekommen. Die Petition ist auch noch am Wachsen. Wir haben jetzt auch keine konkreten Zahlen. Wir wünschen uns natürlich, dass so viele Leute wie möglich ja uns beitreten und sagen, dass sie auch ihre Schwierigkeiten mit dem VR haben. Aber was wir eigentlich wollen, ist, dass wirklich sich viele auch damit auseinandersetzen. Wir haben auf unserer Plattform die Möglichkeit geboten, dass die Leute sich die Petition durchlesen können, dass sie die Probleme des VRs wirklich beleuchten können und schauen können, ja, welche Situationen gab es denn schon in der Vergangenheit? Was ist wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum man den VR abschaffen sollte? Was sind die Probleme mit dem VR? Das haben wir alles auf unserer Plattform dargestellt. Dazu haben wir auch noch eine Clipbox, wo verschiedene Clips von Situationen sind, wo der VAR unserer Meinung nach falsch eingegriffen hat oder wo es auch von außen viel, viel Kritik gab dem VAR gegenüber. Und das können die Leute sich dann auf unserer Plattform angucken und dementsprechend dann weitergehen zur Petition und diese dann auch unterschreiben, wenn sie der Meinung sind, dass der VAR aktuell so, wie er durchgeführt ist, keinen Platz im Profifußball hat.
Petitionen kommen im Fußball ja zumindest so nach meinem Verständnis ein bisschen mehr in den Trend. Ich weiß nicht, ob es angefangen hat damit, aber ich habe es auf jeden Fall mitbekommen mit der Petition Major Tom, mit der Torhymne für die Nationalmannschaft. Dann, du hattest jetzt zwischenzeitlich auch angesprochen mit dem nicht gegebenen Handelfmeter Deutschland gegen Spanien. Daraufhin gab es dann auch eine Petition. Ich meine, 300.000 Stimmen rundum gab es dann, um das Spiel dann nachzuholen. Und jetzt dann halt dementsprechend auch noch eure Petition. Warum denkst du, dass sowas jetzt aktuell häufiger vorkommt? Ist es einfach nur, um den Fans dann eine Stimme zu geben oder wie erklärst du dir das? Und habt ihr euch vielleicht auch von irgendeiner anderen Petition in der Vergangenheit irgendwie spezifisch inspirieren lassen?
Wir haben natürlich auch mitbekommen, genau, was du gerade angesprochen hast, die Petition auch zu Major Tom. Und das war auch ein Phänomen, was wir beobachtet haben, dass wirklich die Menschen gemerkt haben, dass Petitionen irgendwo auch was bringen können, weil wenn eine Petition sehr, sehr groß ist und sehr viel Aufmerksamkeit erregt, dann kann es auch über die Nachrichten gehen und der Druck auf die Leute, die jetzt zum Beispiel die Entscheidung darüber haben, ob Major Tom gespielt wird oder nicht, so groß wird, dass sie sich dann gezwungen fühlen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die sie in dem Moment nicht treffen wollten. Und ich glaube, mit dem VR ist es genau dasselbe. Also wenn sich wirklich viele zusammentun und man Stimmen sammelt, dann wird der Druck auch größer, dass sich auch Leute dazu äußern müssen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Es soll eine Kommunikation herrschen. Und ich glaube, mit einer Petition hat man wirklich immer die Möglichkeit, viele, viele Menschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, um eine Stimme groß zu machen, um dafür zu sorgen, dass Kommunikation herrscht. Und sobald Kommunikation herrscht, dann kann man auch schauen, mit vielen Argumenten und ja, vielen Gesprächen dafür zu sorgen, dass Änderungen passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass Änderungen ja eigentlich beziehungsweise der Austausch in dem Moment immer das Wichtigste ist und wir mit unserer Stimme dafür sorgen können, auch ja, dass es viele einzelne Personen gemeinsam eine Stimme haben, die dann dafür sorgt, dass beispielsweise die Meinung eines Einzelnen dann auch angehört wird und auch vielleicht in dem Moment auch verändert werden kann.
Hast du über das Thema auch schon in Baumberg gesprochen, also mit deinen Teamkollegen?
Auf jeden Fall. Wir haben uns auch darüber unterhalten und man merkt halt, also zum Beispiel im Amateurbereich ist es jetzt kein großes Thema, weil da kein VAR gibt. Aber im
Den kann
Profibereich.
es schon geben, ne? Also in gewisser Weise, es gibt ja immer diese Stage-Videos, und theoretisch könnte der Schiedsrichter darauf zugreifen durch Live-Videoclips, oder man könnte zumindest zurückspulen, aber ich meine, das wäre sogar illegal. Also ich glaube, die dürfen das nicht mal, selbst wenn die das Equipment dazu hätten, oder?
Die dürfen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, im Amateurbereich ist es noch nicht so gang und gäbe. Und es ist auch gut so. Ich glaube, dass man sollte dann wirklich nochmal abspalten, weil im Profibereich geht es halt wirklich um sehr, sehr, sehr viel. Ob das jetzt kommerziell ist oder auch was die Fans angeht, weil da wirklich sehr, sehr viele Menschen aufeinandertreffen und da trägt halt eine Entscheidung auch sehr, sehr viel bei. Das heißt auch finanziell, wenn man jetzt guckt in der Champions League oder auch was die Liga angeht, das sind dann wirklich andere Bereiche. Und ich glaube halt im Amateurbereich wird das jetzt nicht so beäugt. Und ja, das ist einfach eine ganz, ganz andere Situation. Aber wir unterhalten uns natürlich im Bereich des Teams. Und wenn wir jetzt mal so eine Situation sehen, wie jetzt angesprochen, auch das EM-Spiel oder jetzt halt auch in der Bundesliga, wo jetzt die Situation mit Carazor und Maxi Arnold gewesen ist, das sind halt Situationen, wo wir uns dann fragen, wie kann das eigentlich sein? Also wie kann das sein, dass man einen VAR hat und dass so eine Entscheidung trotzdem durchgewunken wird oder dass wir als Zuschauer gar nicht verstehen, was jetzt passiert ist? Wurde miteinander kommuniziert? Hat man da eine Lösung gefunden? Ist der Schiedsrichter jetzt alleine schuld? Ist der VAR schuld? Man hat da wirklich keine wirkliche Transparenz. Und vor allen Dingen der Aspekt, dass wenn du dann im Stadion bist und beispielsweise ein Tor bejubelst und schon sehr, sehr euphorisch bist und dann jedes Mal eigentlich denkst, okay, jetzt muss ich jetzt eigentlich nochmal mich sammeln, weil es kann sein, dass es überprüft wird und da irgendwas gesehen wird, was wir nicht gesehen haben und im Nachhinein vielleicht auch gar nicht verstehen. Und es ist halt immer sehr, sehr schwierig, ja.
Wie sehr verfolgt ihr eigentlich innerhalb der Mannschaft so wirklich diesen absoluten Profisport? Denn ihr seid ja fairerweise schon, man kann kaum näher kommen als in der höchsten Amateurklasse in der Oberliga. Ist man dann nicht teilweise fast ein bisschen übersättigt? Also ihr trainiert, ich nehme an, 5 bis 6 Mal die Woche und habt dann auch dementsprechend immer Meetings neben dem Platz. Ist man dann nicht teilweise sogar fast ein bisschen, hat man zu viel Fußball gesehen, dass man dann auch noch als Fan Fußball verfolgt? Oder wie ist das bei dir?
Es ist, glaube ich, für jeden ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin halt fußballverrückt und deswegen auch meine Anstellung bei Fußballclips. Ich verbinde halt den Fußball immer bei mir und ich hatte die Möglichkeit, das auch im Beruf zu verbinden, was halt mega, mega cool ist. Und ich persönlich kann eigentlich nie genug vom Fußball bekommen. Das heißt, sobald das Training vorbei ist und beispielsweise es ist ein Dienstag und du kommst nach Hause von der Arbeit, dann vom Training und das Erste, was eigentlich passiert, ist dann guckst du dann, wahrscheinlich läuft gerade Champions League und das wird dich dann auch angeguckt. Also man kriegt eigentlich nie genug von Fußball, wenn man wirklich fußballverrückt ist. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil es gibt dann auch den anderen, der dann lieber auf der PlayStation spielt und da auch nicht genug vom Fußball bekommt und dann vielleicht FC spielt. Und es ist halt mega unterschiedlich, aber ich glaube im Großen und Ganzen, jeder, der fußballverrückt ist, der kriegt eigentlich nie genug vom Fußball.
Das bei euch im Verein auch der Fall, hauptsächlich, oder?
Ich würde ja sagen, weil man unterhält sich auch ständig über Fußball. Das heißt, man sucht halt Parallelen und unterhält sich auch über Spiele, die gerade gelaufen sind. Man hat halt immer das Thema mit den Top-Spielern, wer ist der Größte und die Diskussion um Messi und Ronaldo ist, glaube ich, eine Diskussion, die in jedem Verein und in jedem, die überall stattfindet. Und da merkt man halt, dass wirklich jeder sich auch außerhalb des Vereins immer mit Fußball beschäftigt. Und ja, als Fußballer hast du halt das Herz und du verfolgst halt Fußball immer irgendwie.
Mich persönlich interessiert auch noch ein bisschen dein Werdegang, denn du warst lange Jahre wirklich fast ausschließlich am Mittelrhein unterwegs, also auch unter anderem dann in der Jugend beim 1. FC Köln. Und jetzt bist du erst jetzt in deinem 4. Jahr am Niederrhein, sprich bei den Sportfreunden Baumberg. Gibt es überhaupt irgendwelche sportlichen Unterschiede zwischen den beiden großen Ligen, also sprich der Oberliga Niederrhein und der Mittelrheinliga?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich glaube, vom Niveau her sind wir uns da wirklich sehr, sehr gleich. Auch von den Fans her. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Niederrhein mehr Fans hat als im Mittelrhein. Und auch von den Größen der Vereine. Wir haben jetzt auch beispielsweise große Vereine von dem Namen her sind glaube ich, ja, von der Größe her gleich. Und von der Qualität her würde ich sagen, dass das wirklich beide Ligen sich nichts geben. Es sind beide wirklich sehr große Ligen und auch qualitativ gute Ligen. Und ich habe mich in beiden Ligen wohl gefühlt und deswegen, also ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt.
Hast du dann dementsprechend auch keine, sag ich mal, Gewöhnungszeit gebraucht, um dich dann in
Nee,
Bournemouth
auf gar keinen
reinzufinden?
Fall. Auf
Nee?
gar keinen Fall. Also ich glaube halt, das hängt immer davon ab, was für ein Team du hast. Ich habe mich bis jetzt in jedem Team, wo ich gewesen bin, wohlgefühlt. Und muss sagen, auch jetzt hier in Baumberg fühle ich mich mega wohl. Wir haben wirklich ein super, super Team. Hatten das auch letztes Jahr, wo wir dann die Meisterschaft gefeiert haben. Und auch in diesem Jahr haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Was natürlich mit vielen jungen Spielern beschmückt ist. Aber es macht halt mega viel Spaß. Wirklich, wenn du ein cooles Team hast und man sich untereinander versteht, dann wächst man halt zusammen und will halt für den anderen einstehen. Und das merkt man halt in jedem Spiel. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Aber ich glaube, das Team an sich ist einfach ein sehr, sehr starkes Team. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
Wie hast du eigentlich die vergangene Saison aufgenommen? Also, ihr wart ja Meister, aber seid nicht aufgestiegen. Ist das dann irgendwo gedämpfte Freude dann zum Saisonabschluss oder wie hast du das persönlich empfunden?
Ich muss sagen, dass ich das eigentlich positiv empfunden habe. Also, dass wir nicht aufgestiegen sind, natürlich, ich glaube, es tut halt mehr den Leuten weh, die wirklich diese Ambition hatten, nochmal Regionalliga zu spielen und das gerne mit ihrem Verein gemacht hätten.
Hast du
Ich
ja
hatte
schon
meine
gemacht.
Erfahrung,
Genau.
genau, ich habe meine Erfahrung in der Regionalliga schon gesammelt und dementsprechend war es für mich einfach ein cooles Gefühl mit meinem Verein Baumberg, wo ich gerade spiele, eine Meisterschaft zu feiern. Und ich glaube, jeder fühlt das, wenn du einmal an der Tabellenspitze bist und das eigentlich, wir haben das vom ersten Spieltag nicht abgegeben, dass wir an der Tabellenspitze waren, was halt ein mega Erfolg ist und das zeigt einfach, dass wir ein richtig, richtig gutes Team gewesen sind. Und ich glaube, das war somit das Besondere. Also ich glaube, die Enttäuschung, dass wir nicht aufgestiegen sind, war nicht so groß wie die Freude darüber, einfach eine Meisterschaft zu feiern, weil das ist auch immer was ganz, ganz Besonderes. So ein Erfolg nimmt dir keiner weg. Es ist ein Erfolg, der für immer bei dir bleibt. Und ich glaube, jeder andere wird irgendwann die Möglichkeit haben, irgendwann die Regionalliga besuchen zu können, wenn er wirklich dafür arbeitet und alles dafür tut. Und deshalb, ich freue mich einfach nur mega, dass wir eine Meisterschaft geholt haben und vor allen Dingen mit dem Team, was wir hatten und mit der Gruppe zusammen, die wir in der vergangenen Saison hatten.
Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, wir nehmen das Ganze am Samstag auf, dementsprechend einen Tag nach eurem gestrigen Spiel gegen den SV Biebenhorst. Und du standest leider nicht auf dem Platz. Also für die Leute, die dich dann auf dem Platz vermisst haben, kannst du einfach nochmal vielleicht erklären, warum du zuletzt gefehlt hattest, denn du warst ja die ersten 7 Spiele, warst du als Stammspieler ja unterwegs.
Genau, verletzungsbedingt bin ich ausgefallen. Ich habe mir eine Zerrung zugezogen, die jetzt schon 3 Wochen circa anhält. Bin aber schon wieder im Aufbautraining und hoffe, dass ich dann in dem nächsten Spiel wieder unterstützend da sein kann.
Okay. Also, ich glaube, das wäre dann ein gutes Schlusswort, beziehungsweise ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate und auf jeden Fall auch viel Erfolg für die Petition bei deinem Arbeitgeber. Und Günther, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank.
Danke fürs Zuhören.